Andreas, Marco und Thomas.
Wow. Hallo Thomas, guten Morgen.
Hallo. Oder moin. Und absenden. Entschuldigung, ich habe gerade noch was auf Facebook abgesendet. Oha. Für meine Frau und dich. Kannst du ja nachher gleich mal gucken. Und die, die ihr das jetzt hört, wir haben am Freitag aufgezeichnet, also
kurz
bevor die Folge erscheint, könnt ihr ja mal auf Facebook gucken, meinen Freitagspost, was ich da so abgeschickt habe. Es hat was mit dem Wetter zu tun.
Ja, okay.
Ja, weil hier schneit's und es kalt und ich habe jetzt schon meine Weihnachtstasse rausgeholt und die Good Go Yule Kerze ist auch schon an, also eine Kerze mit kleinen Nissemännern, also und da steht Gott Jul, Go Jul ausgesprochen, hoffentlich mache ich das richtig auf Dänemark, sonst erschlagen mich die Ahnen im Himmel. Mit kleinen Nissemännern, also mit kleinen
ganz hügelig, oder wie sagt man?
Ganz hügelig. Ja. Ich mache gleich noch ein Foto, damit man sich auch was vorstellen kann, weil ich kann das nicht so gut beschreiben. Aber Andreas, du warst in Köln und wir haben uns nicht gesehen aus vielen verschiedenen Gründen, weil du warst in Bonn und Köln, aber in Köln hast du jemanden getroffen, der sehr gut Bilder beschreiben kann, richtig?
Ja, ganz genau. Und zwar Tankred Lerch, ein Autor. Erzählen wir gleich im Interview, was er so alles macht. Er ist halt ein, kann man ruhig sagen, alter Bekannter. Wir kennen uns aus der Zeit bei RSH Mitte der 90er und da war Tankred im Grunde so für viele, ich will nicht sagen ein Phantom, aber ich war damals ja auch im Außenstudio und hatte ihn so getroffen, ja. Und der galt so, ja, der ist jetzt bald bei Harald Schmidt und oder ist jetzt bei Harald Schmidt und ist ja. Also so einer, ja, also ich habe ihn jetzt nach Jahren wiedergefunden, weil ich ihn sozusagen über seine Bücher entdeckt habe. Und habe also einige davon gelesen, lese auch noch mehr. Es fing, glaube ich, an mit Der Rüberbringer, ganz interessanter Roman, Warum Silke, warum? Und zuletzt habe ich Die Hochzeit meines besten Freundes mit mir gelesen, aber da kommen wir gleich zu. Also ich glaube, wir können einfach rüberschalten und uns mal.
Ja, ne? Also genau, also RSH war ja schon damals ein Powersender, aber Harald Schmidt war ja, das war ja so weit weg, Köln und so. Aber wir hören einfach mal rein, das ist ein ganz tolles Gespräch. Let's go.
Ja, das hat schon mal geklappt mit der Schaltung. Wir sind jetzt sozusagen von Flensburg nach, über Solingen nach Köln. Lieber Tankred, wo sitzen wir hier? Wir sitzen hier in deinem Wohnzimmer, das können wir sagen, aber ein wunderschönes Viertel.
Das Wohnzimmer liegt in Köln im Agnesviertel.
Agnesviertel.
Viertel, sagen wir.
Viertel. Oh, okay, aber es ist ein Viertel. Und es ist, wir sind hier gerade durchgekommen, also sind so 10 Minuten, 12 Minuten vom Hauptbahnhof.
Ja, über den Eigelsteigen geht man da, wo früher die Nutten waren.
Früher. Gut, ich habe keine gesehen. Ne? Und aber einfach belebt, hat so ein bisschen was, ist vielleicht zu einfach wieder ausgedrückt, aber wenn man das Schanzenviertel in Hamburg kennt, ist das so ein bisschen ähnlich oder ist das was völlig anderes? Habe ich da mal wieder.
Ja, wenn eher dann so Richtung der Anfang von Eppendorf oder so, okay. so ein bisschen so von den Häusern, wenn du runtergehst, auch so ein bisschen Winterhude, ein bisschen Eimsbüttel, yeah. Altbau, aber natürlich mit den also liebevoll gesprengten Lücken. Die damals entstanden sind. Und die dann liebevoll gefüllt worden sind von minder begabten Architekten.
Die einfach kein Geld hatten und keine Zeit, ne? Das, so waren sie dann, die Zeit.
Wenn man sich anguckt, wie Köln aussah, also 1945, ja. Und wie schnell die das wieder aufgebaut, ja. Haben. Du kannst hier bei unserem Haus hinten noch sehen, die Steine passen eigentlich alle gar nicht wirklich zueinander.
Ja, okay.
Aber es ist einfach schnell wieder aufgebaut.
Ein bisschen ähnlich ja auch, kennen wir das ja aus deiner Geburtsstadt Lübeck, da ist es ja auch so passiert, da gab es ja kurz, ich glaube 42, dann diesen großen Bombenangriff, da ist dann auch viel liebevoll wieder aufgebaut worden. Vieles ist zum Glück auch stehen geblieben. Ja, Tankred, wir kennen uns, ohne uns richtig zu kennen, wir haben nämlich damals, teilen ein Schicksal, wir haben beide Mitte der 80er Jahre,
90er,
stimmt, machen wir uns nicht älter, als wir sind, wir sind beide 1970 geboren, aber da waren wir wirklich noch zu jung, da haben wir vielleicht geguckt, da wollen wir mal arbeiten, als das 86 losging. Du bist dann da
RSH
gelandet.
Meinst du, ne?
RSH, ja. Genau. Am 1. Juli 86, glaube ich, genau. Du bist gar nicht so lange da geblieben. Wann bist du, glaube ich, 97, bist du nach deinem Volontariat relativ schnell?
Ja, ich war da von 94 bis 97. Ich war aber schon, als während mein Volontariat noch lief, weil ich so viele Überstunden hatte, weil ich eigene Sendung hatte und immer noch für die Morningshow gearbeitet habe. Habe ich die letzten 4,5 Monate Geschenk gekriegt, wurde von RSH bezahlt, habe aber schon bei Enjoy Sendungen moderiert und bin sozusagen doppelt bezahlt worden.
Das war dann ja eine schöne Zeit. Ne?
Das war eine ganz schöne Zeit.
Und es gibt diese Geschichte, ich glaube, du hast sie auch mal aufgeschrieben, dass du eine Moderation mal gemacht hast, die nicht so gut ankam bei der Chefetage. Ne?
Ja.
Wie war das nochmal?
Es gab mehrere.
Ja, ja. Diese Geschichte also, mit der Moderation und Kapitalismus, glaube ich, war das, oder?
Das war in Norderstedt war das. Und ach, wir so standen da mit dem Sendemobil und ich habe einen Werbeblock anmoderiert mit unser Tribut an den Kapitalismus.
So war das. Okay.
Und das gab gewaltigen Ärger.
War der Humor noch ein bisschen anders?
Da kam Axel Hose und hat mir die Ohren lang gezogen. Das war Susanne Gatt war für was anderes. Das war eigentlich auch viel unangenehmer noch.
Also das war die Chefredakteurin.
Das war unsere Chefredakteurin.
Ja, du bist dann aber, so erinnere ich mich zumindest, und das ist ja auch nachzulesen, bist du dann 97 vom beschaulichen Kiel oder aus deiner Heimat Schleswig-Holstein nach Köln, wo du immer noch bist. Das ist ja schon fast unheimlich, würde ich sagen. Nein, der Thomas, der das mit mir zusammen macht, der erzählt ja immer wieder, er ist hier in Solingen aus familiären Gründen gelandet und er wird so gern wieder nach Schleswig-Holstein. Hast du das auch?
Ja. Ja. Schleswig-Holstein wird immer Heimat bleiben. Ich habe früher manchmal gesagt, ich bin Hamburger. Also ich habe auch eine hohe Affinität zu Hamburg. Ich bin in Hamburg zur Schule gegangen. Ich bin seit 25 Jahren, seit über 30 Jahren schon Mitglied des FC St. Pauli. Ja. Also Hamburg wird immer bleiben, aber ich bin Schleswig-Holsteiner.
Du bist Schleswig-Holsteiner. Aber jetzt bist du halt auch Kölner mit Familie hier, mit deiner Frau wohnst du hier, wie gesagt, in dieser wunderschönen Wohnung mit einem Klavier. Aber ihr wohnt hier, ihr arbeitet hier auch. Du bist ja, das muss man einfach sagen, du bist Autor. Ja, kann man noch mehr sagen? Du bist auch Producer oder
war es? Ja, eigentlich gar nicht mehr. Ich bin also, ich schreibe Bücher.
Du schreibst
Romane, ich schreibe Drehbücher, ich schreibe Sachbücher. Ich schreibe auch manchmal nochmal ein Bühnenprogramm, aber alles so, was ich früher viel gemacht habe, als Producer oder Headwriter fürs Fernsehen zu arbeiten, mache ich eigentlich gar nicht mehr wirklich.
Da sprechen wir nachher, weil es sind ja viele, die jetzt vielleicht zuhören und denken, ja, wie jetzt Stromberg und Harald Schmidt und Stefan Raab, darüber reden wir nachher auch natürlich noch, aber jetzt reden wir erstmal über das, was du gerade machst. Du hast ja dieses Jahr zwei, wie ich finde, ich habe sie beide lesen dürfen, schöne Bücher herausgebracht. Das eine war, ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig zusammen. Es muss wie ein Unfall aussehen.
Ja.
Mehr ein Sachbuch, wo du so ein bisschen darüber schreibst, wie du ja selber zum Schreiben gekommen bist, wie schwierig das auch teilweise war und wie interessant das auch heutzutage noch ist, wenn du zum Beispiel mal angesprochen wirst von Menschen, die sagen, du, ich habe eine schöne Geschichte, die musst du mal schreiben. Oder? Ja. Und du gibst ja so ein bisschen den Tipp oder gibst den Rat in diesem Buch, wie es denn so sein könnte, dass man ja sich selbst als Autor mal probiert. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, Mensch, ich bin jetzt gerade aus Bonn gekommen, wir sind mit der Bahn hergekommen, weil wir gedacht haben, Mensch, wir wollen ja auch mal die Umwelt schonen, obwohl wir schon Elektroauto fahren, aber wir können ja dann auch noch mit der Bahn kommen. Und dann hatten wir da gerade Feueralarm, war eine Durchsage. Wir haben gewartet. Wäre es auch schon eine Geschichte, die man auf. Kann man da eine Geschichte draus machen? Kann ich da eine Geschichte draus machen?
Ich glaube, man kann aus allem eine Geschichte machen. Und der Anspruch von, es muss wie ein Unfall aussehen, war eigentlich gar nicht. Ich würde nie sagen, dass ich jedem erklären kann, wie man ein gutes Buch schreibt. Ich kann aber erzählen, wie man Spaß dabei haben kann, das Ganze zu machen. Und wenn man den Spaß hat, dann bringt man das auch irgendwann aufs Papier oder beziehungsweise auf die Festplatte. Und weil ich mir vorher viele Lehrbücher angeguckt habe, wie die funktionieren und immer das Gefühl hatte, so nach drei Seiten bin ich so erschlagen von Fachterminologien, dass ich gar keinen Bock mehr habe, das weiterzulesen und denke, ich bin dumm, dass ich versucht habe, immer Beispiele aus meinem Leben zu nehmen, aus denen ich etwas gelernt habe, was ich dann später umgesetzt habe und das so zu erklären, halt sehr bildhaft, weil das ist es ja eigentlich sowieso. Worte sind Hülsen. Hülsen, um Bilder zu erzeugen. Mhm. Denn die Bilder sind es, die Emotionen schaffen. Sag fünfmal Liebe, 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 Liebe und in keinem passiert irgendwas. Mhm. Aber zeig den Leuten ein schönes Bild, egal ob es im Buch steht und sie sich das selber entwerfen müssen oder zeig es im Film, wo du eine Szene siehst, wo es wirklich um Liebe geht und dann gehen Herzen auf. Dann damit berührst du die Leute.
Also das kann dann auch eine Sache sein, die du selbst erlebt hast oder dein Umfeld erlebt hat, die du dann die du dann weiterspinnst, wo du sagst, okay, jetzt kann ich meine Fantasie reinbringen, aber es könnte ein wahrer Kern. Ist das so? Wir haben ja jetzt, ich springe jetzt mal zu deinem anderen Buch, um gleich wieder zurückzuspringen, aber du hast ja ein, wie ich finde, sehr bemerkenswertes Buch geschrieben, Die Hochzeit meines besten Freundes mit mir, in Klammern, ja genau, ja. Geht letztendlich, um es kurz zu sagen, um zwei Jungs, die beste Buddies sind, die befreundet sind und die irgendwann auf die Idee kommen zu sagen, weißt du was, gleichgeschlechtliche Ehe ist gar kein Problem, wir dürfen das doch machen, lass uns das doch mal ausprobieren.
Und sie machen das Steuern sparen. Genau, sie machen das halt aus steuerlichen Gründen, obwohl sie überhaupt nicht schwul sind.
Nee, genau. Und das ist dann wirklich sehr nett geschrieben. Ich will jetzt auch gar nicht spoilern. Das ist einfach eine wunderschöne Geschichte, irgendwo ein Drama, aber eher eine Komödie. Und egal, ich will das gar nicht. Aber ist das auch so eine, bist du da inspiriert durch etwas, bist du bei dieser Geschichte auch inspiriert worden durch etwas, was du selbst erlebt hast oder miterleben durftest?
Ja. Also ja, also wenn jetzt, also man kann das ja schwer sagen. Ich glaube, es ist jetzt auch verjährt vom Finanzamt. Okay. Oh, ja, das war so. Also meine Ehe war tatsächlich, wurde aus einem Grund, aus einem finanziellen Grund geschlossen. Und weil wir sowieso schon ein Kind hatten und uns gemeinsam drum gekümmert haben, halt von zwei Wohnungen aus, hat es halt einfach Sinn ergeben, zu heiraten.
Zu heiraten und dann, naja gut, meine Frau sitzt hier um die Ecke, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt und sie wird vielleicht, sie erzählt bei jeder Gelegenheit eine Geschichte, die ein bisschen, wir haben auch geheiratet nach 3 Jahren und viele machen ja tolle Heiratsanträge und ich habe angeblich, ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, gesagt, mein Bruder, der arbeitet im Steuerfach, hat das mal durchgerechnet, was hältst du davon?
Und das ist romantisch.
Ja, es war sehr romantisch, aber es hält ja auch schon lange, also was willst du, ne? Aber klar, du, das ist dann diese Inspiration zu sagen, ich gehe da rein, versuche daraus eine Geschichte zu entwickeln. Und du hast ja auch, um jetzt wieder zurückzuspringen zu deinem Sachbuch, sage ich mal, zu dieser, ich will nicht sagen, ist das vielleicht ein Autorinnen-Ratgeber so ein bisschen, um zu sagen.
Mit viel autobiografischen Einschlägen, aber auch vielen Short-Stories, an denen ich dann erkläre, wie ich was gemacht habe, die durchaus auch, also komisch und erbaulich sein können. Ich liebe das Wort erbaulich.
Erbaulich. Ja, und ich fand, wenn du das so, erbaulich, habe ich die Geschichte mit deiner Mama empfunden, die einfach so schön und so niedlich ist. Magst du mal erzählen? Ich glaube, du kannst es einfach besser erzählen, was deine Mutter damals gemacht
hat. Meine Mutter hat irgendwann Ende der 70er hatte sie trockenes Marzipan von der Firma Niederegger und hat sich dann beschwert und hat das Marzipan an Niederegger geschickt. Und dann hat sie den Kasten, den sie gekauft hatte, ersetzt bekommen. Dazu aber noch eine Riesenkiste als Entschuldigung mit allen möglichen anderen Produkten aus dem Hause Niederegger. Und dann war lustigerweise auf einmal jedes Jahr zur Weihnachtszeit war das Marzipan irgendwie trocken und es wurde immer was hingeschickt und es kam immer wieder was zurück, bis die langsam natürlich auch gemerkt haben, wie der Hase läuft und sie auf die rote Liste gekommen ist. Und dann wurden halt die Namen meines Bruders und von mir und meines Vaters.
Du bist da jetzt auch auf der roten Liste.
Ich denke, ich bin da immer noch auf der roten Liste und meine Tochter war für sie besonders, weil die hatte einen anderen Nachnamen, also da ging das ganze Spiel nochmal los. Aber es war halt auch so, die Kisten wurden kleiner. Es hat also sich nachher nicht mehr wirklich gelohnt.
Nee, okay. Hat deine Mutter die Geschichte irgendwann bereut in Anführungsstrichen oder nee. War immer eine nette Geschichte?
Nee, das stand ihrer Meinung nach zu. Das war teuer genug, das Marzipan. Da kann man sich auch mal was umsonst holen. Sie ist aber immer, wenn sie nach Lübeck gefahren ist, und das war mindestens einmal im Monat, ist sie auch zu Niederegger gegangen und hat da was gekauft und gegessen.
Also einfach, ohne war es dann irgendwann ausgeglichen.
Ja, irgendwann war es ausgeglichen.
Ja, das, was du jetzt machst, du bist Autor, schreibst eben diese. Du hast ja auch noch was, Silke, wie war es noch?
Warum Silke?
Warum Silke? Das sind so eher so Anekdoten, Geschichten, die du gemacht hast. Jetzt hattest du auch der Rüberbringer,
ja.
Der Roman und jetzt eben das neueste Werk. Ist das jetzt, kann es für dich auch nochmal wieder sein, dass du sagst, ich möchte auch wieder Richtung Fernsehen oder sagen wir mal Richtung Bewegtbild? Wir kommen dann gleich zu Stromberg. Ist sowas heute noch möglich, würde ich dann fragen. Aber ist das, oder möchtest du jetzt erstmal dich auf deine Autorin-Karriere?
Nee, also ich finde, also alles, was lineares Fernsehen ist, interessiert mich nicht. Früher habe ich für Shows gelebt, okay. Und das wirklich gerne gemacht. Kurt Krömer, Olaf Schubert, Stefan Raab. Also ich fand, ich hatte immer Glück und bin an gute Leute geraten. Es gibt Ausnahmen, über die müssen wir nicht reden. Dann ist es dann tatsächlich, so Fiction-Sachen reizen mich schon, Filme. Also ich habe im letzten Jahr ich glaube im April wird die ausgestrahlt, eine Folge für Morden im Norden geschrieben.
Oh, ja.
Und jetzt im nächsten Jahr für Friesland. Okay. Also das interessiert mich schon. Also auch das Thema Kinofilm, das ist halt nur sehr, sehr schwer, weil Deutschland ein Kinoland ist. Das ist funktioniert wie ein Theater, wo das Ensemble aus 10 SchauspielerInnen besteht. Und wenn du die nicht hast, wird kein Film gemacht, weil niemand an gute Stoffe glaubt. und ein so großer Unterschied gemacht wird zwischen Programmkino und Unterhaltungskinofilm irgendwie, dass es sehr, sehr schwierig ist. Also wenn du dein Genre nicht ganz genau definieren kannst irgendwie, dann bist du schon raus. Ich habe ein gefördertes Drehbuch hier seit 2,5 Jahren liegen. Damit sind wir nominiert worden für den Deutschen Drehbuchpreis, also auf der Longlist. Wir haben die Optionsverträge sofort gekriegt, aber dass es jemand so macht, wie wir es gut finden, ist schwierig.
Also es ist ein mühsames Geschäft. Das heißt sowas wie Stromberg, was ja jetzt auch schon über 20 Jahre her ist. Wäre das heute noch so denkbar? Ich meine, das war ja damals vom Privatsender. Ich glaube, war das Sat.1?
Nee, ProSieben.
ProSieben hat das gemacht. Ist das, meinst du, sowas wäre heute noch mal denkbar? Oder?
Ich glaube, dass ProSieben damals immer mehr Eier gehabt hat als alle anderen Sender. Da ging viel, aber es war halt auch nie diskussionsfrei bei Stromberg. Aber ich glaube, es kam ja vor 1,5 Jahren mal das Gerücht auf, dass es eine neue Auflage geben sollte oder noch eine neue Staffel, wo ich dann Ralf Husmann, meinen Produzenten und auch Freund, angerufen habe, wieso mache ich nicht mit, willst du mich nicht mehr haben? Und er meinte, es gibt keine neue Staffel. Also überleg doch mal bitte, also was sollte passieren? Was sollten wir mit ihm machen? Wo können wir das, was wir schon mal gemacht haben, besser machen? Also wir könnten es nicht mal genauso machen wie vorher, weil sich viele Sachen geändert haben. Das mag manchen schlecht erscheinen, das kann aber auch, hat aber auch viele, viele, viele gute Seiten. Aber wir würden es nicht mehr anfassen. Also wenn ich jetzt gucke, es geht jetzt in die dritte Generation. Mhm. Und also meine Tochter ist 27, die fand es super. Aber ich habe auch Studenten, die sind noch jünger, die sind 18, die lieben Stromberg.
Ja, das meine ich. Das funktioniert ja. Ne? Obwohl, ich habe jetzt neulich mal wieder reingeguckt. Klar, es wirkt so ein bisschen fremd mit den Computern, weil das einfach eine andere Zeit ist, klar.
Die großen Monitore.
Aber trotzdem insgesamt so ist diese. Und trotzdem gibt es ja viele, die sagen, das kannst du heute nicht mehr machen, diesen Humor.
Doch, der funktioniert.
Ich glaube, das geht
der
schon.
Der funktioniert noch wunderbar.
Also ich will jetzt gar nicht diese alte weiße Männer, weil da müssen wir über uns selber reden. Aber ich glaube, wir sind da, hoffe ich mal, so würde ich mich sehen und so sehe ich dich auch, anders gestrickt. Wir würden jetzt nicht uns, auch wenn der nochmal 20 Jahre älter ist, wie Thomas Gottschalk irgendwo hinsetzen und fordern, wir wollen jetzt wieder Zigeunerschnitzel haben. Ich würde es zumindest nicht machen. Aber
Ich krieg schon leichte Gänsehaut, wenn du es sagst.
Also. Warum? Weil du?
Weil ich in den letzten Jahren gelernt habe, Sachen nicht mehr auszusprechen, mit denen ich aufgewachsen bin, weil ich geschnallt habe, dass es anderen Leuten sehr unangenehm ist oder wehtut. Das ist genauso wie so das Gendern schon in meinen Sprachgebrauch. Also,
das tut doch auch nicht weh, oder?
Nee, es tut gar nicht weh. Ich finde so, es ist erstmal komisch, weil wenn du 30 Jahre lang rechts abgebogen bist, also auf dem Weg zur Arbeit und auf einmal nicht mehr rechts gehen kannst, dann ist das komisch. Aber dann gewöhnst du dich dran, dann gehst du halt links, links, links und dann kommst du auch an.
Also sowas wie Autorinnen zu sagen, ist ja nicht schlimm. Ich breche mir da manchmal, ich gebe ehrlich gesagt, ich mache das und will das auch machen, aber ich bin manchmal auch sehr ungeschickt da drin. Aber ich glaube, das ist für mich völlig okay, weil ich bin da auch noch in so einem Lernprozess irgendwie, also für mich, ne, weil es mir immer noch so manchmal dumm rausrutscht.
Ich habe da halt ein sehr gutes Korrektiv, dadurch, dass ich an einer Fachhochschule und unterrichte in Niederösterreich. Sitze ich jedes Jahr wieder vor 30 bis 50 neuen StudentInnen oder Studierenden, wie sie sagen. Ich finde aber StudentInnen dann noch schöner irgendwie als Wort. Und für die ist das schon total normal. Also die sind so aufgewachsen. In der Schule wird gegendert und das ziehen sie auch durch. Und das zieht dich mit. Also dann stellst du es gar nicht mehr in Frage. Und dann ist es irgendwie so die Normalität, wie das andere vorher normal gewesen ist.
Aber warum ist das so? Dass jetzt, wir, wie gesagt, beide 1970 geboren, damit sind wir offiziell keine Boomer. Das ist schon mal ganz praktisch. Das fängt nämlich, glaube ich, offiziell 69 an. Also sind wir zu jung.
Gerade noch mal.
Gerade so. Aber es ist ja auch so, ich kenne auch Jüngere, auch Freunde, wo ich denke, die haben so Probleme mit gewissen Dingen. Ne? Also, und das, ich will jetzt gar nicht so mit Diskussionen, ob das Elektroauto ist oder also dieses Ganze, was angeblich so woke. Und das ist so eine irrsinnige Diskussion. Ich denke, ich möchte das gar nicht, ich möchte das auch nicht diskutieren, weil es wird sich so entwickeln und die Zeiten sind, wie sie sind. Ne? Und ich weiß jetzt, mache ich ein Fass auf, aber dieses immer jammern über die jetzige Zeit und wie doof das alles ist und früher durften wir viel mehr und das, ich glaube, das war gar nicht immer alles so, sondern es war dann auch immer mit so einem komischen Habitus alles und es war von oben herab und es war dann wirklich so auch verächtlich gemeint, ne? Und das ist so, Das will ich doch nicht mehr. Da lebe ich doch lieber in der heutigen Zeit, wo man auch Rücksicht nimmt und wo gewisse Dinge nicht gesagt werden müssen.
Es gibt so ein Glorifizieren aus der Retrospektive.
Ja, genau, das Applaudieren der eigenen Erinnerung. Ich weiß nicht, wie deine Erinnerung, also wenn du warst ja, um mal jetzt einfach auf diese Zeit auch mal zu kommen, die ja viele interessiert, als du bei Harald Schmidt anfingst, also Brainpool. Wie war das so, als du da sozusagen aus dem beschützten Schleswig-Holstein von dem kleinen Sender RSH, wo wir ja alle dachten, das ist, mehr geht nicht in der Medienwelt. Und dann
kommst mehr ging, du, viel mehr ging auch damals
nicht. Ging auch nicht, nee. Und dann Gott kommst du aber,
wollte keiner.
Und dann kommst du halt nach Köln. Und dann ist da einer, Harald Schmidt, der ja damals schon, auch als er damit anfing, schon sehr bekannt war. Ne? Also der, wie war das für dich? Also
ich bin da hingekommen, ich habe mich nicht beworben.
Okay.
Ich wurde angerufen und es war ein Herr am Apparat, der sich vorgestellt hat namentlich und gesagt hat, er hätte gerne einen Fachmann im Bereich Laiengynäkologie. In dem Moment musste ich lachen, weil die Geschichte war, ich hatte mich mal aus Spaß aus dem Volontariat raus bei Radio Hamburg beworben.
Ach so, ja.
Und dann saß da so ein Produktionsassistent oder irgendwas, keine Ahnung, was ja. Er war. Ich meine, haben die noch mal ein Zeugnis? Ich habe alles geschickt an Zeugnissen, habe Abi gemacht, dann war ich bei der Bundeswehr, Volontariat, Akademie für Publizistik, das war's dann.
Ja, ja.
Wir müssen noch mehr Zeugnisse haben. Ja, Alter, also ich habe nicht mehr Zeugnisse irgendwie. Was soll ich noch gemacht haben? Ich bin scheiß 25 Jahre alt irgendwie. Was soll ich noch gemacht haben?
Wir müssen noch mehr Zeugnisse haben.
Dann habe ich mit einem Freund zusammen, wir haben dann aus Spaß, weil er grafisch auch begabt war, haben wir sowas entworfen. Das hieß damals die Hopp-Sing-Akademie. Hopp-Sing war der Koch von Bonanza. Die Hopp-Sing-Akademie für angewandte Unterhaltungswissenschaften.
Okay.
Und da war mein bestes Fach Laiengynäkologie. Die Witze waren alle eigentlich mies und unter der Gürtellinie, die wir da drauf hatten. Aber eins ist bei Brainpool gelandet. Es wurde gelesen, meine Nummer stand drauf. Ich wurde angerufen und habe dann die Probewoche gekriegt.
Und das hat geklappt, ja.
Der Erste, dem ich morgens über den Weg gelaufen bin, weil ich da früh rumstand, war Harald. Der kam und guckte, na, was hat die Katze uns denn da vor die Tür gelegt?
So ein Spruch, den Kurt Krömer auch in der Show macht.
Ja, ich weiß gar nicht, wer das von, also ich glaube, Harald hat damit angefangen, okay. weil er älter ist.
Ja, ja.
Vielleicht hat er auch was anderes gesagt und ich sag jetzt das mit der Katze.
Ja, weil
ich
weiß, ist doch eine Krömer schöne Geschichte. Ja, ist doch eine schöne Geschichte.
Aber auf jeden Fall hat er mich dann ausgefragt und dann wurde ich habe mich vorgestellt, Tankred, und dann wurde ich mit rübergenommen in den Konferenzraum und dann schubste er mich da rein und bin so, das ist der Manfred, der schreibt jetzt Stand-up. Und ich hatte gar keine Ahnung, was Stand-up ist.
Du bist jetzt Manfred halt.
Der Manfred schreibt jetzt Stand-up.
Ja. Und es hat ja funktioniert. Also du bist dann... Aber nicht sehr lange. Ich dachte immer, viel länger warst du da. Wie lange warst du wirklich da?
Da 3-4 Monate.
Ja. Weil bei RSA war immer, Tankred, ja, der ist jetzt mal Harald Schmidt. Ne? Also du bist dann...
Es war dann so, in der Zeit Schmidt hat sich selbstständig gemacht und du musstest dich entscheiden, bist du Schmidt oder bist du Brainpool? Und ich bin sehr gerne Brainpool geblieben.
Ja.
Und dann kam also eigentlich die schönste Zeit bei Brainpool, TV Total.
TV Total mit Stefan Raab.
Ja.
Der ja da vorher noch bei Viva war, ne, glaube ich.
Er kam von Viva und die Idee war, eine Sendung für ProSieben zu machen. Damals gab es noch Geld für Piloten, die wir machen durften. Okay. Die ersten zwei waren scheiße und der dritte war TV Total, so wie es dann später auch lief. Und das waren so, also die viel besser kann es nicht laufen, wenn man also gerade angefangen hat damit.
Was meinst du, ohne dass du, ich will jetzt nicht, weil du kennst ihn ja auch und ich will jetzt auch nicht, dass du irgendwelche Geheimnisse verrätst oder sowas, aber würdest du auch nicht machen, aber wie schätzt du das ein? Ich meine, Stefan Raab hat ja irgendwann gesagt, ich möchte jetzt nicht mehr, ich bin durch.
Er hat immer gesagt, wenn ich 50 bin und den Scheiß noch mache, könnt ihr mich erschießen.
Okay, ja gut, er hat dann ja, glaube ich, mit etwas über 50 hat er aufgehört, glaube ich, oder wie
alt
war er?
Ja.
Und jetzt war ja vor einigen Wochen gerade das große Comeback, dass ich einfach, also als Außenstehender, du kennst die Mechanismen da ja noch viel besser oder weißt, kannst du vielleicht auch hast einen anderen Blick drauf. Ehrlich gesagt bin ich da lange raus gewesen, aber habe dann an dem Abend saßen wir mit mehreren Freunden zusammen und dann sagte einer, oh, wollen wir das mal gucken und dann haben wir es halt gemacht. Ich wäre vielleicht alleine gar nicht drauf gekommen, das kam mir immer vor wie so ein Unfall. Also dieser berühmte Unfall, wo man hinguckt und oh Gott, das ist alles so erbärmlich und traurig, weil es ja auch ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es war ja wieder ein Nachruf.
Nee, ich habe es tatsächlich nicht gesehen.
Okay, aber was treibt ihn an, das zu machen? Also Geld kann es doch nicht sein.
Ey, keine Ahnung, ich glaube, so Geld dürfte eigentlich, also ja, ja. Wenn ich mich nicht sehr verrechne, bei ihm keine große Rolle spielen. Und er war auch nie der Typ, von dem du jetzt denkst, er hat wahnsinnig viel verpulvert. Ich weiß es nicht. Hättest du mich vorher gefragt, also
das
bevor
ist.
Das passiert wäre, ob er es macht, hätte ich Stein und Bein geschworen, das macht er nicht, weil er eigentlich immer einen besseren Blick auf die ganze Branche gehabt hat als wir alle anderen. Ja. Der war immer, war so akribisch und man konnte so viel von ihm profitieren, weil er, ich weiß also, wie viel Mühe er sich gegeben hat, bevor er das erste Mal zu Wetten, dass gegangen ist, wie wir alle die Gäste spielen mussten, die dann da sitzen, um zu gucken, wie man Gags anbringt, in welchem Timing. Ja, okay. Ich hätte also vor einem Jahr gesagt, niemals kommt er wieder.
Und hat es und macht es jetzt und man denkt so, ja, was nötig hat, ist ja die eine Sache. Aber meinst du, es könnte auch was damit zu tun haben? Ich glaube, er hat ja seinen Nachfolger, da war er mit, hat er das produziert, weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber das dafür irgendwie Stress war und er sagt, jetzt zeige ich es euch. Kann das eine Rolle spielen? Weil er jetzt ja von ProSieben sozusagen zu RTL geht, um zu sagen so, ich will euch nochmal zeigen. Meinst du, wäre er so gestrickt oder?
Ich hätte ihn niemals für so, also möglich ist alles, aber ich hätte ihn anders eingeschätzt.
Also das heißt,
keine Ahnung, aber ich bin auch nicht nah an ihm dran oder so, dass ich da irgendetwas wüsste. Ich kenne noch ein paar Leute, die mitmachen, aber ich habe mich weder beworben noch wurde ich gefragt, ob ich mitmachen will. Ich glaube aber, wir hatten so, damals hatten wir ein gutes Verhältnis, weil für mich war es so, ich wollte die Daily schon nicht mitmachen, sondern ich war mit TV Total so, wie es war, einverstanden, weil wir uns aber aneinander gewöhnt hatten. Wir waren nicht Freunde, aber wir konnten ganz gut miteinander arbeiten. Hat es ein Jahr gedauert, bis er mich dann tatsächlich weggelassen hat. Okay. Also so lange musste ich die Daily mitmachen. Und wenn wir uns irgendwo sehen, irgendwie, wir hatten eine ganze Zeit lang Kinder auf der gleichen Schule, dann war das auch immer okay. Aber so, keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Aber ich gucke es auch tatsächlich nicht.
Also es ist einfach eine andere Zeit. Ne? Es wirkt so wie aus so einer, meinst du so einer wie Harald Schmidt? Viele vermissen ihn ja. Er war ja zu der Zeit, ich wollte gerade sagen zu Lebzeiten, er lebt ja nur noch, aber er war ja gar nicht so erfolgreich, wie er manchmal gemacht wird. Die Quoten waren ja oft Müll und es war halt, ja, ein spezielles Produkt. Ich habe es gerne damals geguckt, weil ich es einfach sehr, sehr gut gemacht empfunden habe. Aber warum hat es in Deutschland so nicht diesen, es gibt zwar so von Klaas irgendwie auch so eine Late-Night-Show bei ProSieben, aber so diese klassische Late-Night-Idee, die aus den USA kommt. Warum hat das bei uns nicht funktioniert? Gottschalk hat es ja auch mal probiert.
Es hat ja mit Schmidt eigentlich funktioniert.
Es hat funktioniert, ja, stimmt, ja.
Also das war doch eine
aber quotenmäßig, eine aber vielleicht hätte es gar nicht, das geht, muss man gar nicht an Quoten festmachen, ne?
Ach, die Quoten, du weißt, wie die Quoten zustande kommen.
Ja, ich weiß, irgendwie. Diese Familie.
Da kann man, immer, man kann sich jede Quote also genauso schön reden, wie man sie sich hässlich reden kann. Aber dass Harald einfach da war, also dass er seinen Humor, seine Sichtweise ins Fernsehen gebracht hat, dass auf einmal Tabus gebrochen worden sind, dass man Witze über Sachen machen konnte, die man vorher nicht machen konnte, dass er Gags gebracht hat, wo einem das Lachen einfach mal im Halse stecken geblieben ist. Und alleine sein Gesicht da abends zu sehen und zu wissen, dass er da war, fand ich gut. Ich habe die ganzen Shows, die er dann mit Pocher gemacht hat, so, die habe ich mir nicht mehr angeguckt.
Nee, das
hat mir nicht gefallen. Aber so die ersten Jahre war einfach geil, dass er da war. Ich habe nicht Schmidt einander geguckt, weil das kam so in einer Zeit, da habe ich gar nicht ferngesehen, sondern war an Radio interessiert.
Bei Feuerstein ja schon großartig.
Ich habe die später alle geguckt,
weil
auch meine Frau Riesenfan
Feuerstein,
war. Aber ich habe den das erste Mal gesehen, als ich Samstagabend als Student die Glotze angemacht habe, weil ich eine Stunde überbrücken wollte. Und es kam, verstehen Sie, Spaß. Und ich habe den da gesehen. Und ich habe mit meinem Bruder zusammen geguckt und wir sahen uns an. Was ist das? Die haben da einen, der richtig lustig ist. Wir können bei Verstehen Sie, Spaß, so dem Abgesang von Lustigkeit eigentlich tatsächlich lachen.
Ja, aber ich glaube, bei dem Sender haben sie es eher gesehen, der hat es an die Wand gefahren. Ne?
Das
war scheißegal. Ne?
Ja, ich glaube, weil er halt so, aber das ist doch immer so, ich habe immer am liebsten mit den Leuten gearbeitet, die polarisieren. Raab war so, liebst du oder hast du? Schmidt war, liebst du oder hast du? Krömer ist, liebst du oder hast du? Schubert ist, liebst du oder hast du?
Ja, wobei ich da immer noch so, Raab in den Anfängen, ja. Später war es dann auch so, ist jetzt vielleicht, korrigiere mich da aber gerne, dass er immer so Richtung nach oben ausgeteilt hat. Schmidt ja auch eher so, oder? Oder sehe ich das falsch?
Ja, wir hatten,
also, ne, die Leute angegriffen, auch Sachen gemacht hat, die man nicht macht, aber war immer okay irgendwie. Ne? Oder nochmal ein Hitler-Vergleich und so weiter, das war ja dann auch schnell gemacht. Aber ne, also das, wir hatten den Manuel Andrack da habe ich dann auch gleich, musste ich natürlich damit einsteigen. Ich sagte, du bist jetzt 56, so alt wie Hitler, als er starb. Ne? Ja, klar, musst du mitmachen. Ne? Aber nein, das ist aber dieses, wann ist das sozusagen, meinst du, dass Harald Schmidt, hat der sich auch verändert? Also was diese, ich meine, dass er sich mit Pocher nachher, ich will nicht sagen, hat eingelassen.
Die haben sich gemocht. Das egal,
die mochten sich.
Okay. Die haben sich gemocht. Ich weiß, dass wir haben mal so 2-3 Mal aus Spaß Sachen gedreht für Pocher mit Harald Schmidt. Und da hat Schmidt nicht gespielt, der mochte den. Okay. Und ich kann auch sagen, Pocher hatte ansatzweise, also der hatte was. Ich finde, dass er sich so, wir haben uns entzweit irgendwann, als wir humortechnisch nicht mehr beieinander lagen, aber es waren halt auch viele persönliche Sachen. Mhm. Wir konnten uns einfach nicht mehr leiden. Und das war seine Schuld, aber ich glaube genauso auch meine.
Mhm. Okay.
Aber Schmidt hat den gemocht. Der hat sich immer, also immer Mühe gegeben, wenn wir was mit ihm für Pocher gedreht haben.
Gab es für dich mal einen Moment, wo du hast ja bei RSH viele Sendungen moderiert, klar, kann man immer sagen, das ist ja nur RSH, aber es ist halt landesweit. Na, und damals in deinem Alter war es ja auch nicht selbstverständlich. Es sind ja auch viele dort gestartet. Und dann
ich durfte mit 24 das erste Mal auf den Knopf drücken,
okay,
um jetzt die Sendung zu übernehmen. Und ich konnte nicht. Mein Zeigefinger hing davor und Ulf Hacke kam rein, hat den Finger genommen und einmal drauf gepinnt. Und dann lief es auch. Das war keine großartige Sendung. Das war eine Nachtsendung eigentlich.
Ja, ja.
Und es war so ein Quiz über Kolibris, der sich vorbereitet hat. Das hat kein Schwein gehört, aber trotzdem habe ich mir die Hosen voll gekackt.
Also du warst da, aber gab es dann nachher, weil du ja der ja die Ideen liefert sozusagen, ne? Dann siehst du, ob das jetzt ein Harald Schmidt war oder Stefan Raab später, die machen mit meinem, das habe ich doch geschrieben, hat der doch gar nicht gemacht.
Nee, das habe ich nie gehabt.
Also sowas gab es nicht, dass du gesagt hast, ich könnte da doch auch stehen oder ich würde da gerne stehen. Gab es das mal irgendwie?
Nee, weil das sind auch so, die Jungs können das, was sie da gemacht haben, so viel besser als ich. Ja. Also mich vor Leute zu stellen und das so zu machen wie die, never. Was ich, glaube ich, ganz gut kann, ist, wenn ich bei meinen Veranstaltungen, wenn ich aus meinen Büchern lese oder Short Stories und weiß, die sind deswegen gekommen, um das zu hören, dann sind das aber also nicht Millionen vor ihren Bildschirmen zu Hause, sondern das sind so, wenn es gut läuft, also morgen habe ich 480, aber im Normalfall sind es 50, 60 irgendwie. Ja. Das kann ich überblicken und das finde ich auch gut. Das kann ich und ich kann ablesen. Aber ich würde, den Sprung, also das, was die können, kann ich nicht.
Wir sprechen jetzt noch einen kleinen Moment weiter. Wir sind im Grunde schon über die Zeit, aber ich möchte gerne noch ein paar Sachen mit dir besprechen.
Und wir haben schneiden.
Und ich habe, wir schneiden nicht. Wir wollen das nicht. Okay. Sei denn, du würdest jetzt was Verfassungswidriges sagen.
Soll
und kommst dann auf mich zu und sagst, könnt ihr das bitte rausschneiden? Na, also wir würden nicht von uns jetzt anfangen zu schneiden, aber wenn du sagst, haben wir bisher auch noch nicht gehabt in 123 Folgen, dass jemand gesagt hat, da muss was raus.
Ich sag jetzt auch so, wenn ich so überlege, wenig verfassungswidrige Sachen.
Machst du eigentlich so im normalen Fall gar nicht. Ne? Nee. Also das hatte ich dir, aber da wird Thomas wieder mit mir schimpfen. Wir haben immer den Umtrieb der Woche. Du hast jetzt aber noch ein paar Minuten Zeit zu überlegen, was dich gerade umtreibt. Da würde ich dich gleich nachfragen. Aber du bist ja jemand, der schnell im Kopf ist. Von daher hast du sicherlich kein Problem zu sagen, was dich gerade umtreibt.
Ja, ich kann nicht, weil ich da heute den ganzen Tag drüber nachgedacht habe, interessanterweise.
Ja, wir können auch jetzt gleich in den Umtrieb einsteigen.
Wir können direkt in den Umtrieb einsteigen.
Wir steigen. Dann machen wir es so, weil Thomas sowieso ganz neidisch ist, weil der würde dich gerne noch viel mehr fragen in Sachen Harald Schmidt und so weiter. Wir machen hier, und das verspreche ich einfach, wenn du Lust hast, eine Wiedervorlage, dass wir einfach im nächsten Jahr nochmal schauen, ob wir nochmal miteinander sprechen. Und das sozusagen als kleinen Cliffhanger, dass wir dann noch tiefer reinsteigen und vielleicht auch Geheimnisse verraten. Ich sage das jetzt einfach mal so. Und
alles. Nackte Wahrheit.
Tankred packt aus. Das ist so der Arbeitstitel. dann komm mal zu deinem Umtrieb. Was treibt dich denn gerade um?
Ich kann, eigentlich geht es darum, wie Menschen miteinander reden und wie man diskutiert, dass kaum jemand ergebnisoffen in ein Gespräch geht, sondern dass es eigentlich nur darum geht, seine Meinung so laut wie möglich darzustellen und dem anderen gar nicht zuzuhören. Mhm. wenn ich morgens früh Deutschlandfunk höre, dann gibt es immer um 5.30 Uhr oder um 7.10 Uhr die Presseschau.
Ja, genau.
Und du hast zu jedem Thema dann Zitate aus verschiedenen Zeitungen, von den Kommentatoren, und es ist entweder schwarz oder es ist weiß. Mhm. Die Mitte irgendwie, auf die man sich einigen könnte, finden wir gar nicht. Und wir sehen ja auch, dass es sie politisch nicht gibt irgendwie. Und wenn ich denke so, wie funktioniert mein Leben, was kann ich selber machen irgendwie, um es besser zu machen, dann weiß ich, dass meine Welt eigentlich so klein ist, dass ich nur mit gutem Beispiel vorangehen kann. Es gibt so einen schönen Satz von Lev Tolstoi: Alle versuchen, die Welt zu ändern, keiner versucht, sich zu ändern. Mhm. Also eigentlich immer so zu fragen, was kann ich gerade machen, welche Schuld liegt bei mir irgendwie, und einfach, selbst wenn mir gerade mal jemand auf den Sack geht, ihm das nicht sofort zu sagen oder ihn anzuschreien, sondern erstmal ruhig zu bleiben. Und damit meine ich nicht, irgendwelche Nazis wieder abzuholen, weil ich glaube, die sind verloren, sondern ich meine das im normalen Leben irgendwie.
Das heißt, würdest du sagen, wenn ich hier mit einem Hardcore-AfD-Menschen, würdest du mit dem auch in die Diskussion gehen wollen?
Ja, klar. Ja, gerne.
Einfach zu hören, was bewegt dich, das zu machen?
Ich glaube, dass ja die meisten Themen, die die AfD angeht, sind Themen, die uns, die jeden Menschen bewegen. Mhm. Und das sind ja auch die Themen, mit denen sie Punkte machen. Mhm. Mir gefallen nur nicht alle Lösungen, und zu vielen Themen haben sie gar keine wirkliche Lösung. Mhm. Wenn ich dann aber sehe, dass aus der Mitte, aus den Parteien der Koalition auch nichts kommt, kann ich aber ja nicht sagen, dass ich nicht irgendwie nachvollziehen kann, dass ein junger Mensch, der jetzt wählen geht, so die Schnauze voll hat, dass er sagt, ich wähle die AfD. Da ist die AfD nicht dran, nur nicht allein dran schuld. Da sind die anderen Parteien genauso dran schuld,
dass die das teilweise passiert. Im Nachsprechen, ne? Also die viele Dinge sozusagen selbst, selbst die Koalition jetzt, wo du denkst, okay, warum versucht ihr jetzt beim Thema Ausländer jetzt, ich will nicht sagen, die AfD recht zu überholen, aber mit ähnlichen Argumenten.
Wenn du schon weißt, dass das verfassungswidrig ist, dann kannst du als CDU-Chef manche Sachen, solltest du sie besser nicht sagen.
Ja,
ich habe neulich einen geilen Cartoon gesehen, da sitzt so ein altes Ehepaar und sie erklären der Tochter, ja, der Heinz engagiert sich jetzt in der CDU als Nazi, um gegen die AfD zu sein.
Ja.
Und denkst, ja, genau so dieses Gefühl hast du dann manchmal. Ja.
Tankred, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Das hat Spaß gemacht.
Hat mir auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Wir sehen uns in der Wiedervorlage oder hören uns zumindest.
Alles klar.
Danke.
Tschüss. Ciao.
Ja, klasse Typ.
Ja, Tankred.
Tankred.
Ich weiß.
Ist auch ein Name, ne? Spannend, oder?
Ja,
also, Tankred.
Ja, ich weiß auch, in Lübeck geboren, da denkt man, ja, aber ist halt so, ne? Und ja, ich war hatten wir ja vorhin schon gesagt, wir hätten uns natürlich auch gerne getroffen und wir hätten dieses Interview auch gerne zusammen gemacht, aber du warst eben aus familiären Gründen, was völlig in Ordnung ist, das ging halt nicht. Und das was ja dann witzig ist,
kurz danach
warst du ja dann mit Frank-Thomas Gaulin und Björn Engholm in Lübeck verabredet und da konnte ich nicht, weil ich Corona hatte. Also du hast so hier in meiner Hood interviewt und ich in deiner.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, ja, genau. Völlig krass. Genau, ja, genau, so kann es kommen. Aber das holen wir nach und vielleicht können wir ja mit Tankred, wenn er das jetzt hört, und Ralf Hussmann zusammen, den kennen ja auch natürlich Nerds, der Vater sozusagen der Serie Stromberg. Das wäre natürlich großartig, sowas mal zu machen.
Ja, und das war...
Entschuldigung. Nee, ich habe vor kurzem mal ein Video gesehen, es gibt Leute, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, alte Filmlocations abzufahren und damit wirklich Geld verdienen bei YouTube. Und ich finde das ganz gut, weil es gibt auch YouTuber, die geben sich tatsächlich Mühe. Und dieser junge Mann, den packe ich noch in die Beschreibung, den Namen habe ich jetzt leider nicht, das kam mir jetzt spontan, aber wir verlinken das in den Shownotes. Der hat die Stromberg-Locations tatsächlich abgefahren, der hat sich also die Mühe gemacht und konnte dann auch nicht rein in das ursprüngliche Gebäude, aber er hatte dann jemand anderen gefunden, der da mal drin war und hat dann Fotos gezeigt, ist natürlich alles längst abgebaut, das Set und so logischerweise, und es sind einfach leerstehende Sachen, aber es ist ganz, ganz toll mal zu sehen. Und dann hast du ja auch gesagt, ja, das ist 20 Jahre her, und dann dachte ich, scheiße, ja, das ist 20 Jahre, Stromberg ist 20 Jahre her, es ist unfassbar, wie schnell die letzten 20 Jahre vor allen Dingen vergangen sind bei mir.
Ja, da muss ich immer dran denken, das war ja Mitte der Nullerjahre, 2004, 2005, und wenn man davon 20 Jahre zurückgeht, sind wir Mitte der 80er, ne? Und das ist so, wo du denkst, das ist Es war aber wirklich ein schönes Gespräch. Meine Frau war ja mit bei dem Termin in Köln. Wir waren dann mit Tankreds bezaubernder Gattin dann zusammen noch essen. Und es war wirklich sehr, sehr schön. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir eine Wiederauflage machen. Das wäre sehr
schön. Ja, großartig. Großartig, ja, absolut. Und ja, Andreas, dann würde ich sagen, kommen wir zum Umtrieb. Wenn du noch was oder sonst, also wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden, aber ihr habt einfach, ich bin begeistert und staune immer, was hinter den Kulissen so los ist, auch bei Harald Schmidt oder Stefan Raab. Und das hat Tankred ja auch ganz richtig gesagt, zum Beispiel bei Harald Schmidt oder auch bei Stefan Raab. Man liebt ihn oder man hasst ihn. Genau. Und bei mir ist es genauso dann, also Harald Schmidt, große Liebe, und bei Stefan Raab tatsächlich so Hass. Also so am Anfang fand ich das Format TV Total tatsächlich sehr gut. So auf humorvoll rückwärts auf die Woche blicken. Das hat natürlich auch in Teilen so schon Rudi Carrell gemacht, eher dann aber politisch gelagert, aber so mit TV-Schnipseln, das fand ich ganz gut, aber für mich hat Stefan Raab immer einmal zu viel nach unten getreten, so das war nicht so mein Humor, und Harald Schmidt hat meiner Meinung nach mehr oft nach oben, am Anfang ja auch diese Stereotypen Polenwitze und so, auch nicht so mein Geschmack, aber eher doch immer nach oben getreten, und das finde ich dann so ein bisschen, ja, das ist eigentlich für mich die Aufgabe eines Satirikers, eines Comedians ist immer so ein Scheißwort, aber du weißt, was ich meine. Und unsere lieben Hörer, die wir gar nicht ausreichend begrüßt haben oder ich nicht, hallo liebe HörerInnen, oh Gott,
ja.
Nee, aber es ist, ja genau, ich bin eigentlich entspannt, aber irgendwie auch gerade, du merkst es, wir kommen einfach zum Umtrieb. Umtrieb,
wir jetzt. Kommen zum Umtrieb, ja.
Der Umtrieb der Woche.
Mein Umtrieb, ich wollte ehrlich gesagt erst was zu Stefan Raab sagen, aber da fällt mir nur ein, nicht gut gealtert, aber das meine ich jetzt gar nicht äußerlich.
Ja, das Neue, sondern, völlig unverständlich und völlig unverständlich, dass er da nochmal hingegangen ist. Ist sein Ding, kann er machen. Vielleicht. Aber es ist so diese Nostalgiewelle, das Surfen, Gottschalk und Raab im Fernsehen und so, das ist jetzt.
Deswegen komme ich jetzt zu meinem echten Umtrieb, und der ist relativ aktuell. Und der beschäftigt mich da einfach so, wo ich einfach, ja, ich hoffe, wir haben ja nun bald eine Bundestagswahl. Und es ist ja jetzt ganz frisch, zumindest an diesem Freitag, Sonntag wissen wir nicht, was noch bei der SPD alles passiert. Aber Boris Pistorius hat ja erklärt, er will nicht Kanzlerkandidat werden. Ja. Und damit läuft es jetzt wohl auf Olaf hinaus, Olaf Scholz. Und da treibt mich um, dass ich nicht verstehe, was in dieser Partei abläuft. Dass man jetzt mehr oder weniger, und ich will jetzt gar kein Bashing machen, auch wenn mich vieles nervt, der Populismus, der da teilweise von der CDU kommt. Aber bei der CDU wissen auch viele, dass sie mit Merz keinen starken Kandidaten haben. Und jetzt dem sozusagen ja kampflos das Feld zu überlassen. Und dann gibt es nachher nur die Möglichkeit, dass mit einer sehr kleinen SPD eine Koalition läuft oder eben mit einer relativ starken Grünen. Im Moment würde ich sagen, dass so wie ich die CDU einschätze, gehen sie dann lieber mit der SPD, die dann wirklich wahrscheinlich bei, keine Ahnung, 15-16% rumdümpelt. Und die CDU wird vielleicht knapp über 30 haben, weil unter Merz wird es nicht diese 36% geben, von denen viele träumen, weil der wird einfach noch viele Fallen haben. Und das treibt mich einfach um. Und ich wünsche mir so sehr einen sachlichen Wahlkampf. Ich weiß, früher ging es auch mit harten Bandagen zu. Das ist jetzt, müssen wir nicht so tun, als es Brandt, Kohl und Wehner gab. Das ist völlig klar. Aber so ein bisschen sachlich und einfach zu schauen, lass uns streiten in den Sachen, aber trotzdem gucken, dass wir diese Demokratie erhalten. Das treibt mich
um. Wird es nicht werden. Es ist schön, dass du die Hoffnung hast, wird es nicht werden. Es wird dreckig, es wird schmutzig.
Ja.
Und ich möchte dazu auch fast nichts sagen, weil es einfach zu anstrengend ist. Ich kann Ende des Jahres nicht mehr. Ich werde über die Weihnachtsfeiertage neue Kräfte sammeln. Wir sind jetzt ja noch ein bisschen da für euch. Wir haben ja auch noch ein paar Folgen bis dahin. Aber ich kann das nicht mehr. Aber ich habe eine Sendung aus der SPD-Zentrale gesehen, und da habe ich etwas gesehen, da habe ich gesagt, meine Güte, sehen die nicht, dass da jemand ist im Vergleich mit Olaf Scholz, der sehr, sehr viel Charisma ist? Das ist vielen gar nicht aufgefallen. Da lag eine Scheibe Toast und die hatte viel mehr Ausstrahlung als Olaf Scholz, muss ich sagen. Ich verstehe das nicht, Andreas. Ich verstehe das nicht,
dass er
da so an seinem Stuhl klebt. Ja?
Er hat ja dieses Wunder geschafft vor 3 Jahren letztendlich, oder ne, wann war das ja? Etwas mehr als 3 Jahren. Ja, aber Laschet war natürlich auch ein sehr schwacher Kandidat.
Eben, was und kein Wunder war. Das war einfach, Laschet war ein schwacher Kandidat. Das war einfach Glück. Das war Glück, ja. Also in meiner Welt.
Und ich diskutiere ja im Moment mit vielen in meiner Blase. Also, und da sind auch zum Glück CDU-Menschen drin. Das finde ich auch ganz gut. Ja. Und es sind ja auch, ich möchte auch nicht die CDU und die AfD gleichsetzen. Das wäre auch unfair, zumindest in großen Teilen. Aber einige prominente Vertreter wie Herr Spahn, und wenn man, es war nicht CDU, sondern CSU, da habe ich auch schon alles zu gesagt, die CSU verstehe ich nicht. Und was Söder da abzieht mit Atomenergie, ganz ehrlich, es ist vorbei, Kinder, merkt ihr es nicht? Also
es ist alles Populismus, ja. Es ist alles wieder besseren Wissens.
Ja.
Und das finde ich die große, das finde ich die große Schande. Aber um bei meinem Umtrieb, genau. Oder warst du noch nicht fertig?
Nee, ich bin fertig.
Doch,
es,
ja, okay.
Wie gesagt, es ist Ratlosigkeit.
Wenn wir bei dieser Politmetapher bleiben wollen und wir sagen würden, unser Podcast, der digitale Frühschoppen, wäre eine Regierung, ja, dann wäre ich der Finanzminister, nee, das passt nicht. Nina wäre die Finanzministerin und die Wirtschaftsministerin, du wärst so diplomatisch wie du bist der Außenminister. ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, wenn unsere Showgäste noch dazu kämen, dann wäre ja Björn Engholm unser Bundespräsident. Das ist doch klar, oder?
Ja.
Und ja, ne, kann man so altersweise und so. Und er hat mich mit seinem letzten Umtrieb, für die Sendung noch nicht gehört haben, bitte nochmal nachhören, wo man sagt, so, wenn jeder eine gute Tat tun würde, und so gibt es ja auch den Film Das Glücksprinzip und so, aber es ist eine ganz tolle Idee, wenn 100.000 Lübecker gute Taten tuten würden, dann hätten wir 5 Millionen gute Taten pro Jahr oder so.
Ja.
Und das hat mich so ein bisschen beeindruckt oder gesagt, so ja, das können ja auch das ganze Jahr über gute Vorsätze sein. Du kotzt schon, weil du weißt, im Januar sind wieder bei dir im Gym, das du ja regelmäßig besuchst,
so.
Da muss man ja auch mal klatschen. da regst du dich ja immer über diese Leute auf, die sich was vornehmen fürs neue Jahr. Und das kann man ja das ganze Jahr schon machen oder auch zu Weihnachten. Und deshalb habe ich vorhin auch die Szenerie hier so beschrieben, dass hier eine Kerze brennt und ich meine Weihnachtstasse hier habe und so, dass ich gesagt habe, so, die letzten Jahre mit den Kindern waren immer schön zu Weihnachten, aber gerade die Vorweihnachtszeit ist oftmals so hektisch und dieses sich bewusst sein, und das soll jetzt gar nicht esoterisch klingen, sondern einfach ganz auf dem Boden geblieben zu sagen, die Leute sagen immer, ja, hast du mehr Zeit für Besinnlichkeit und dann werden wir zugeballert mit Werbung und diesem ganzen Konsum. Das kann man auch alles machen, ist mir völlig egal, aber ich für mich möchte wirklich sagen, ich nehme mir jede Zeit, die ich kriegen kann, um diese Vorweihnachtszeit mit Kerze und Kaffee, das muss ja gar nicht mal viel mit Weihnachten zu tun haben, hat es bei mir schon, aber muss es ja gar nicht, mir diese Zeit einfach zu nehmen und zu sitzen und einfach vor einer Kerze zu sitzen und mal nichts zu gucken, möglichst nichts zu denken, sondern einfach nur mal sitzen.
Mhm.
Ne? Vielleicht ein bisschen denken, so wie ich was schöne Gedanken machen, aber einfach nur mal sitzen, auf eine Kerze starren. Und das können viele Menschen gar nicht mehr. Versuch mal, 5 Minuten nur im Dunkeln zu sitzen und auf eine Kerze zu gucken und einen Schluck Kaffee zu trinken.
Ja.
Ich wette, viele werden verrückt, weil man denkt, oh, habe ich jetzt irgendwie eine neue Nachricht? Es ist keine Kritik, es ist Kritik an mir selber, weil ich kann manchmal im Kopf nicht mehr diese Gedanken fassen, weil ich ständig schon woanders bin. Mhm. Und das kann es nicht sein, habe ich mir gesagt. Und deshalb ein bisschen Besinnlichkeit und das nicht nur zur Vorweihnachtszeit,
schöner
aber da
Umtrieb,
diesmal ganz bewusst und ganz besonders. So,
schöner Umtrieb, Thomas, sehr
auch
schön.
Mal.
Das ist doch,
ja.
Ich versuche das auch jetzt ein bisschen mal zu sagen, jetzt lass einfach mal sein und auch nicht, vielleicht ist das eine gute Sache. Und wenn wir noch kurz bei dem Kabinett sind aus unseren Gästen, da, ich fand diesen Gedanken so schön, deswegen habe ich versucht, ihn zu behalten. Also dann würde ich Peter-Harry Carsten auf jeden Fall für Umwelt und Agrar vorschlagen. Hört auch in die Folge nochmal rein, da erzählt er nämlich sehr interessante Sachen über Elektromobilität, liebe CDU-Anhänger.
Ja.
Und Ja, dann haben wir natürlich Nathalie Grams, der es ja im Moment nicht so gut geht.
Die Familienministerin.
Familienministerin oder Gesundheitsministerin sogar. Oder
ja, da, Gesundheit und Familie kann man ja in ein Ministerium packen. Da, ne?
Auf jeden Fall haben wir noch viele andere Gästinnen und Gäste, aber Weihnachten.
Ja, wir können ja mal ein Meme machen, wo wir unsere Regierung zusammenstellen.
Sehr gut, das ist eine schöne Idee. Und ansonsten geht ihr jetzt auf die Seite, verlinken wir natürlich in den Shownotes von Tankred, da könnt ihr seine Bücher bestellen. Ist auf jeden Fall eine gute Idee, auch zu Weihnachten.
Absolut, absolut. Und damit, es läutet die Vorweihnachtszeit ein, aber wir kommen nochmal wieder und haben nächste Woche auch, da geht es um Mentales, ist ja auch nicht verkehrt zum Jahresausklang.
In zwei Wochen, Ausklang, genau, in zwei Wochen kommen wir dann mit
genau, einem Mental, in zwei Wochen.
Dann machen wir wahrscheinlich noch eine Weihnachtsfolge und dann machen wir ein bisschen Urlaub. Ne?
Ja, genau, machen wir ein bisschen Urlaub, ja, ganz genau. Ja, wir sagen jetzt seit 4 Jahren, Andreas, seit dieser Podcast besteht, sagen wir, es kann ja nächstes Jahr nur besser werden, aber bis jetzt, weltpolitisch zumindest, ist es schlimmer geworden. Privat, glaube ich, können wir beide ganz gut sagen, sind wir ganz gut davon gekommen die letzten Jahre, aber sonst so, weiß ich nicht.
Wir haben den Mann da über dem großen Teig, dem haben wir jetzt gar keinen Raum gegeben und das ist sehr schön. Jetzt doch.
Ach so, ich dachte, den Mann da oben im Himmel wolltest du sagen oder über dem Teich. Ja, okay, jetzt weiß ich auch, wie du meinst. Teich passt ja auch doppelt, teigiges Gesicht auf jeden Fall. Naja, egal. Wir sagen vielen Dank, schönen Dank fürs Zuhören. Toll, dass ihr immer wieder da seid, muss man ja auch mal sagen. Und damit Tschüssing aus Solingen.
Danke für euch. Ende.
Ich klatsch dreimal.
Jupp.